Wer von euch feiert gerne? Irgendwie, der hätte eigentlich gedacht, dass jetzt alle Arme oben sind, aber vielleicht sind einige ja sehr stark in der Fastenzeit jetzt drin, in der Passionszeit. Es geht ja auf Ostern zu und das ist ja nicht so die Zeit des Feierns eigentlich. Aber es geht auf die große Feier von Ostern zu. Darauf freuen wir uns schon richtig und ich dachte, vielleicht lade ich euch auch schon jetzt in der Passionszeit auf eine Feier ein, denn unser Bibeltext lädt uns zu einer Feier ein. Der Bibeltext ist nicht der aus Philipper 2, darüber haben wir vor 5 Monaten gehört. Da durfte ich ja hier sein, vor 5 Monaten. Das wollen wir jetzt vertiefen, was wir im Christuslied vorhin gehört haben, mit dem Text aus Lukas 14. Ihr könnt gerne, wenn ihr eure Bibeln habt, mit aufschlagen. Müsst aber noch überhaupt nicht lesen, sondern ich nehme euch damit rein in die Geschichte in Lukas 14. In Lukas 14 sind wir auf eine Feier eingeladen. Wir sind beim Abendessen bei einem Pharisäer. Wer waren nochmal die Pharisäer? Die Pharisäer waren zur Zeit Jesu die religiösen Führer des Volkes. Die Pharisäer kannten sich richtig gut in Gottes Gesetz aus und sie hielten das Gesetz perfekt. Zumindest glaubten sie das. Also so wie uns die Pharisäer in den Evangelien begegnen, bekommt man den Eindruck, die denken eigentlich, die haben es so richtig drauf. Die denken, dass wenn Gott etwas von ihnen möchte, dann nur ihnen auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, wie toll sie eigentlich sind. Die Pharisäer, so wie sie uns dort erscheinen, feiern sich eigentlich selbst. Und das ist so der Eindruck, den wir auf unserer Pharisäerfeier gleich auch bekommen. Und die Frage, die uns der Text heute stellt, also dir und mir heute stellt, ist diese. Wen feierst du? Wen feierst du? Seid ihr dabei auf der Feier? Gut, dann wagen wir uns also mal rein in das Haus des Pharisäers. Es ist nicht irgendein Pharisäer, sondern das ist ein Chef-Pharisäer, also einer der Obersten, der Oberen der gesellschaftlichen Schicht dort damals. Und es ist nicht irgendein Tag, sondern es ist der Sabbat. Also der Tag der Woche, an dem man nicht arbeitet, sondern Gott feiert. Und da dürfen wir jetzt mit Jesus zusammen, Jesus verkehrt also auch mit den Pharisäern, mit Jesus zusammen bei einem Pharisäer Abendessen. Also wagen wir uns mal rein in den Hof des Pharisäers. Und der Erste, der uns da begegnet, ist ein kranker Mann. Ein wassersüchtiger Mann. Also Wassereinlagerungen im Körper, nicht so einfach zu heilen. Und plötzlich liegt auf unserer Feier eine Spannung in der Luft. Das gesamte Pharisäerkollegium beobachtet Jesus ganz genau. Was wird er tun? Es ist Sabbat, da darf er ihn nicht heilen. Sie wünschten ja, er täte es, dann hätten sie etwas in der Hand gegen ihn. Also schauen Sie genau zu, was macht Jesus? Wenn er behauptet, von Gott zu kommen, dann wird er ihn nicht heilen. Nicht am Sabbat, da arbeitet man nicht. Und wisst ihr was? Jesus heilt ihn. Und Jesus sieht schon, was die Pharisäer sich denken und fragt sie, liebe Leute, was würdet ihr eigentlich tun, wenn euer Vieh am Sabbat in den Brunnen fiele? Und damit deckt Jesus schonungslos auf, dass es den Pharisäern eigentlich um sich selbst geht. Auch bei dem Einhalten der Regeln. Diese unangenehme Spannung auf unserer Feier wird unterbrochen. Der Gastgeber lädt uns zu Tisch ein und plötzlich geschieht so ein Gerangel unter den Gästen. Jeder möchte von uns den besten Platz einnehmen. Okay? Denn der Platz bei Tisch sagt etwas über die soziale Stellung aus. Wer angesehen ist, der sitzt oben an, also in der Nähe des Gastgebers. Jeder möchte also den besten Platz haben. Und Jesus sieht dieses Gerangel und dieses Geschachere um Anerkennung bei Menschen. Und er weist uns zurecht. mit den Worten, die wir uns jetzt etwas genauer anschauen möchten. Jesus kritisiert, dass die Pharisäer die Anerkennung beim Menschen suchen, mit den Worten, die wir in Vers 11 finden. Lukas 14, Vers 11. Ich lese einmal. Denn jeder, der sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Wer sich aber selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Denn jeder, der sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Und wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Was bedeuten diese Worte? Ich möchte, dass wir uns in drei Schritten diesen Worten annähern. Was Jesus hier sagt, klingt nach einer guten Regel für unser Miteinander. Also sich selbst vor dem anderen zu erniedrigen oder zu erhöhen. Was heißt das? Also erstens, was ist die soziale Bedeutung? Die Bedeutung für das Miteinander. Zweitens, was Jesus hier sagt, ist Teil von einem Gleichnis. Wir werden uns das gleich nochmal genauer anschauen müssen. Aber damit liegt schon nahe, dass Jesus etwas mehr sagen möchte als das Naheliegende. Darum fragen wir uns zweitens, was ist die tiefere, die geistliche Bedeutung der Worte Jesu hier? Und drittens fragen wir uns, was nun? Was machen du und ich mit diesen Worten Jesu heute? Okay? Erstens die soziale Bedeutung, zweitens die geistliche Bedeutung und drittens, was nun? Seid ihr dabei? Gut, die soziale Bedeutung. Irgendwie sind die Worte ja nicht so schwer zu verstehen, was Jesus hier sagt, oder? Aber das will ins Leben hinein. Wie sieht es ganz konkret im Alltag aus, wenn wir uns selbst erniedrigen oder selbst erhöhen? Und Jesus macht uns das hier einfach. Er erzählt uns eine Geschichte. Die Geschichte einer Hochzeitsfeier. Ja, also wir sind auf einer Pharisäerfeier und Jesus erzählt uns von einer Hochzeitsfeier, also der Übertrag wird nicht so schwer sein an dieser Stelle. Jesus sagt uns hier, stell dir vor, du bist auf einer Hochzeitsfeier eingeladen. Da wäre es doch dumm, wenn du mit erhobenem Haupt schnurstracks auf das Brautpaar zusteuerst und direkt den Platz neben ihm einnehmen würdest, denn dann könnte der Veranstalter kommen und sagen, lieber Freund, ich bitte dich, das ist nicht dein Platz. Räum bitte den Platz. Und ihr müsstet beschämt euch unten ansetzen. Ihr werdet beschämt vor allen Gästen. Besser ist doch, sagt Jesus, du nimmst sofort den Platz unten ein, denn dann könnte der Veranstalter kommen und sagen, lieber Freund, rücke auf, da oben ist dein Platz und ihr hättet die Ehre vor allen Gästen. Klingt gut, oder? Und ich denke, das haben die Pharisäer auch gedacht. Ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt so ein Gerangel um die unteren Plätze entsteht auf unserer Feier. Könnte ja sein, dass man am Ende gut rauskommt. Es ist auch gar nicht so viel Neues, was Jesus hier sagt. Ich meine, das steht ja in der Heiligen Schrift der Pharisäer auch drin, in den Sprüchen. Der Ehre geht die Demut voraus und so weiter. Das kennen die alles. Also es klingt hier so nach einer guten Regel für unser Miteinander, für einen höflichen Umgang und am Ende kommen wir gut raus. Ne? Jesus ist noch nicht fertig an dieser Stelle. Jetzt wendet er sich an den Gastgeber. Und jetzt wird es so ein bisschen unangenehm. Also das sollten wir uns bei unserer nächsten Einladung nicht abgucken, was Jesus hier macht. Er kritisiert nämlich seinen Gastgeber jetzt mit folgenden Worten. Er sagt, lieber Freund, wenn du ein Mahl veranstaltest, ein Mittagsmahl, ein Abendmahl, dann lade doch nicht deine Freunde, deine Bekannten, deine reichen Nachbarn ein, denn die können es dir vergelten, sondern wenn du ein Mahl veranstaltest, dann lade die Armen, die Gelähmten, die Behinderten, die Blinden ein. Denn die können es dir nicht vergelten. Dann wird es dir vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten. Das ist krass, oder? Was ist, sich selbst zu erniedrigen im Sozialen? Was Jesus hier fordert, ist, soziale Selbsterniedrigung, die nicht darauf spekuliert, am Ende gut rauszukommen, sondern eine Erniedrigung, die lediglich darauf vertraut, dass Gott uns am Ende nichts schuldig bleibt. Was Jesus hier fordert, ist soziale Selbsterniedrigung in seiner radikalsten Form. Jesus fordert von uns, dass wir uns zu denen herablassen, die in irgendeiner Weise sozial unter uns stehen, die nicht so reich sind wie wir, und wir sind alle reich im internationalen Vergleich. Ich habe es gerade gehört, dass manche Menschen ziemlich leiden müssen in dieser Welt. Jesus fordert von uns, dass wir zu denen gehen, die nicht so gesund sind wie wir, die nicht so gut aussehen wie wir, die nicht so gebildet sind wie wir, vielleicht nicht so theologisch ausgebildet sind wie wir. Jesus fordert von uns, dass wir zu denen gehen, die uns brauchen. Und ich glaube, das ist ein Wort für alle Zeiten, heute genauso wie damals. Ich glaube, es ist heute wie damals an der Zeit, dass wir aufhören, nach da zu schielen, wo wir sein könnten, und anfangen, nach da zu gucken, wo uns Leute brauchen. Das, liebe Freunde, hat wirklich Potenzial, unsere Welt ein Stück weit besser zu machen. Seht, viele Menschen träumen von einer besseren Welt, oder? Aber wie sieht das oft aus? Man versucht, ein bestehendes System umzustürzen, um ein vermeintlich besseres aufzubauen. Aber was dabei passiert, ist häufig, man übt eben wieder Macht aus über andere mit einem vermeintlich guten Ziel. Und die Geschichte lehrt, dass jede Revolution ihre eigenen Kinder frisst. Was wirklich Kraft hat, die Welt ein bisschen besser zu machen, als sie ist, ist das, was Jesus hier fordert. Und der Weg, den er selber gegangen ist, sich zu denen herabzulassen, die uns brauchen. Und jetzt stellen wir uns doch für einen Moment vor, wir würden das leben, was Jesus hier sagt. Hier in Sellenroth, in Linden, in Bad Oeynhausen, Nordrhein-Westfalen, wo ich herkomme, in Deutschland, in der Welt. Ich glaube, unsere sozialen Netzwerke wären nicht mehr dominiert von Menschen, die sich nur noch selbst profilieren und präsentieren, sondern von Hilfsangeboten, von netten Worten statt Hass-Speeches. Ich glaube, unsere Krankenhäuser und Altenheime wären nicht mehr Orte der Einsamkeit und der Hoffnungslosigkeit, sie wären Orte der Gemeinschaft und der Hoffnung. Über den Krankenhausflur wäre vielleicht wieder mal ein Lachen zu hören, weil jemand Besuch bekommen hat. Ich glaube, die alleinstehende Frau in unserer Nachbarschaft, die ungewollt schwanger geworden ist, wäre nicht mehr alleine mit ihrem Schwangerschaftskonflikt, weil du vielleicht als drei-, vierfache Mutter oder sowas, die aus dem Gröbsten raus ist, zu ihr gehen würdest und sie ermutigen würdest, mit Wort und Tat sie das Kind zur Welt bringen könnte, weil sie weiß, du bist dabei, du hilfst. Ich glaube, die Menschen in Moldawien müssen nicht mehr in das Nachbarland gehen, wo sie dreimal so viel verdienen können und ihre Familie verlassen, sondern wir würden unsere Bildung dahin bringen, damit sie in ihrem Land bleiben können, gutes Geld verdienen können und für ihre Familien sorgen können. Ich glaube, die Menschen in Subsahara-Afrika müssten vielleicht nicht mehr so sehr hungern und dürsten, weil wir ihnen aus unserem Überfluss brächten. Ich glaube, es wäre eine bessere Welt, wenn wir das täten, was Jesus hier fordert. Und jetzt wirst du vielleicht sagen, wenn du Kirche noch so ein bisschen kritisch oder Gemeinde noch so ein bisschen kritisch gegenüberstehst, ja, das klingt ja alles schön und gut, was du hier sagst, aber warum macht die Kirche das nicht? Und da muss ich sagen, ja, stimmt. Überall da, wo Kirche oder Gemeinde an Einfluss und Macht in der Gesellschaft gewinnt, ist sie immer in der Gefahr, diese zu missbrauchen. Da ist sie immer in der Versuchung, nicht mehr den Fußstapfen ihres Herrn und Meisters zu folgen, sondern sich selbst zu erhöhen. Aber das ist nur die eine Seite. Die Wahrheit ist doch auch diese, liebe Freunde, die Wahrheit ist doch auch diese, überall da, wo unsere Gesellschaft die größten Errungenschaften hervorgebracht hat, wie Bildung, Schulen oder Leitmindern, Krankenhäuser, überall da waren es immer auch Kirchen oder einzelne Gläubigen, die dahinter standen. Ich denke zum Beispiel an Friedrich Bodelschwingh aus Bielefeld. Wer kennt Friedrich Bodelschwingh? Wow, super, ich bin überrascht. Als ich das in der FTH unter meinen Studenten sagte, meinte einer nur, nobody knows Friedrich Bodelschwingh. Und das wollen Theologen sein, die kennen Friedrich Bodelschwingh nicht. Gut, dass ihr ihn kennt. Friedrich Bodelschwingh, 19. Jahrhundert, leitete damals die später nach ihm benannten Bodelschwingh'schen Stiftungen in Bielefeld Bethel. Meine Frau ist immer noch da angestellt. Friedrich Bodelschwingh ist Ende des 19. Jahrhunderts zu den Menschen gegangen, von denen er selber sagte, die keiner haben wollte. Es waren Menschen, die keinen Platz in der Gesellschaft hatten, damals. Es waren Behinderte, Epileptiker, Gelähmte, Menschen, die selbst von ihren Familien am liebsten in der dunkelsten Kammer versteckt gehalten wurden, weil man sich für sie schämte. Sie hatten keinen Platz in der Gesellschaft damals. Und Bodelschwingh ist zu diesen Menschen gegangen und hat ihnen Liebe, Pflege, Wärme gebracht, hat sie aufgenommen. Und die Bodelschwingh'schen Stiftungen sind heute das größte christliche Sozialwerk in Europa. Friedrich Bodelschwingh hat noch viele andere Sachen gemacht. Er ist zu den Brüdern von der Straße gegangen, wie er sie nannte, und hat ihnen ganz nach dem Motto Arbeit statt Almosen Arbeit und Unterkunft geboten in seinen Arbeiterkolonien. Ich glaube, das ist, was unsere Welt wirklich besser machen will. Menschen, die zu denen gehen, die sie brauchen. Und ich sehne mich danach, dass wir das mehr machen würden. Ich und ihr. Jetzt müsste man ja meinen, auf unserer Pharisäerfeier, dass alle Gäste Jesus applaudieren und sagen, ja, du hast recht. Genau so wollen wir es machen. Das klingt gut, Jesus. Aber schaut mal rein, wie unsere Kollegen hier reagieren. Nachdem Jesus sagt, ihr werdet es bekommen bei der Auferstehung der Gerechten, sagt einer unserer Pharisäer-Kollegen, Halleluja, glückselig ist, wer das Mahl isst im Reich Gottes. Und für mich klingt das so, ja, Jesus, und dort, wir sind dabei. Wir sind dabei bei der Feier Gottes. Und ich frage mich, ob der nicht verstanden hat, dass Jesus ihn gerade kritisiert. Und das bringt mich zum zweiten Punkt meiner Predigt. Für mich macht das den Eindruck, dass das Problem hier etwas tiefer liegt. Und darum frage ich mich jetzt, was ist die tiefere, die geistliche Bedeutung der Worte Jesu hier? Was ist die geistliche Bedeutung der Worte Jesu hier? Seht, ich frage mich, ob dieser Mann, unser Pharisäerkollege, vergessen hat, dass sie vorhin noch am liebsten dem kranken Mann die Tür gewiesen hätten. Ich frage mich, ob er vergessen hat, dass sie innerlich schon den Zeigefinger erhoben haben, um Jesus zu kritisieren, dass er am Sabbat heilt. Ich frage mich, ob er vergessen hat, dass sie eben noch um die besten Plätze gerangelt haben. Also, dass sie in den einfachsten Höflichkeitsregeln von Gottes Weisheit versagt haben, geschweige denn in tiefer gehender Moral, sich zu denen herabzulassen, die sie brauchen. Ich frage mich, ob er das ganz vergessen hat. Aber wir sind dabei. Ja, bei Gottes Feier sind wir dabei. Und Jesus wird ihnen nachher sagen, wieder in einem Gleichnis, ihr seid nicht dabei. Was ist das Problem? Ich glaube, das Problem ist, dass die Pharisäer blind sind für sich selbst. Und das ist hier die geistliche Bedeutung, die Jesus hier aufdecken möchte. Die Pharisäer sind blind für sich selbst. Sie sehen nicht, was Gott sieht. Sie sehen nicht, dass sie arm, blind und bloß sind. Und ich frage mich, wer hier eigentlich der Kranke ist. Ist es der wassersüchtige Mann am Anfang oder ist es der Pharisäer hier, der blind ist für sich selbst? Und weil er blind ist für sich selbst, steht der Pharisäer sich selbst im Weg, das zu tun, was Gott von ihm möchte. Weil er sich selber feiert, ist er nicht in der Lage dazu, sich zu dem herabzulassen, der ihn braucht. Das ist hier das geistliche Problem. Da, wo wir uns selbst feiern, stehen wir uns selbst im Weg, uns zu denen herabzulassen, die uns brauchen. Da, wo wir uns selbst feiern, stehen wir uns selbst im Weg, für die da zu sein, die uns brauchen. Aber die ganze Dramatik dieser Situation ist eigentlich diese. Der Pharisäer ist nicht nur blind für sich selbst. Er ist blind für den, der vor ihm steht. Der Pharisäer sieht nicht, wer da eigentlich vor ihm steht. Wer steht da vor den Pharisäern auf dieser Feier? Wer steht da vor dir und vor mir auf dieser Party? Es ist doch der, der alles das, wonach die Pharisäer geizen und gieren, hatte, im vollen Ausmaß. Wir haben es gerade im Christuslied aus Philipper 2 gehört. Vor ihm steht der, der Gottes Gestalt hatte, der Gott gleich war, der sich herabgelassen hat zu den Pharisäern, der Mensch wurde und die Gestalt eines Sklaven angenommen hat. Der, der zu den Armen, den Behinderten, den Gelähmten und den Blinden und auch den geistlich Blinden wie die Pharisäer gekommen ist. Vor ihnen steht Jesus, der den Lichtglanz der Herrlichkeit Gottes hatte und in unsere Dunkelheit hineingekommen ist. Der in Gottes vollkommener Welt war und in unsere gebrochene, sündige Welt gekommen ist. Der in der Perfektion war, der alles hatte und alles aufgegeben hat, um für die da zu sein, die ihn brauchen. Und das sieht der Pharisäer nicht. Und während Jesus da mit uns spricht, da ist er schon auf dem Weg nach Jerusalem. Und in Jerusalem erwartet ihn nichts. Nichts als das Kreuz. Dort wird er ans Kreuz genagelt werden, von den römischen Soldaten, angefeuert von den Schriftgelehrten und Pharisäern. Dort wird er alle Sünde, alle Gebrochenheit, alles Not, all das Leid, all die Krankheiten, all den Scham, all die Schuld dieser Welt auf sich nehmen und sie aus dem Weg schaffen. Er erniedrigte sich selbst bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz, haben wir in dem Christuslied gehört. Und hier allein ist der Zugang zu Gottes ewiger Feier. Nicht indem sie sich selbst feiern, sondern indem sie ihn feiern, der ihnen die Tür in das Reich Gottes weit geöffnet hat, weil er selbst zu ihnen kam. Das Kreuz und das Kreuz allein ist die Leiter in den Himmel und nicht all das, was wir uns selber von uns einbilden. Und die Tragik dieser Situation ist, die Pharisäer sehen es nicht und die wollen es nicht. Sie feiern sich lieber selber. Und jetzt ist es ja leicht, den Finger auf die Pharisäer zu richten und zu sagen, wie kann man nur? Wie kann man nur so blind sein für sich? Wie kann man nur so blind sein für Gottes Weg? Aber bedenken wir, liebe Freunde, da, wo wir mit dem Finger auf andere zeigen, zeigen immer drei Finger auf uns zurück. Und in dem Moment sind wir, glaube ich, den Pharisäern oft ähnlicher, als wir es wahrhaben wollen, oder? Und damit bin ich beim dritten und beim letzten Punkt. Was nun? Was bedeuten die Worte Jesu eigentlich für dich und für mich heute? Seht, ich glaube wirklich und ich frage mich, ob wir manchmal den Pharisäern nicht wirklich ähnlicher sind, als wir es wahrhaben wollen. Wir würden jetzt wahrscheinlich nicht wie die Pharisäer beten. Ich glaube, ihr hattet es letzten Sonntag in der Schriftlesung gehabt, wenn ich mich nicht irre. Das Gleichnis, wo der Pharisäer im Tempel betet und auf der anderen Seite dann der Zöllner, der Sünder und der Pharisäer betet: Lieber Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie der da. Ich faste zweimal die Woche und ich gebe meinen Zehnten. Aber was sind es, die Dinge, die wir Gott gerne so präsentieren hier, wo er eigentlich mit uns zufrieden sein müsste? Wir gehen jeden Sonntag in den Gottesdienst. Wir geben den Zehnten in die Kollekte. Wir leben im Frieden mit unserem Nachbarn. Wir sind anständige Bürger, verdienen ehrliches Geld, keine Schwarzarbeit. Aber wir haben gerade gesehen, dass Gottes Gerechtigkeit weit mehr fordert als tue Recht und scheue niemanden. Das bedeutet, sich herabzulassen zu denen, die uns brauchen. Oder wir denken vielleicht, naja, wir wissen ja, darauf kommt es nicht an. Der Glaube allein rettet uns. Ja, aber wo sind sie, die Armen, die Gelähmten, die Behinderten, die Blinden in deinem und in meinem Leben? Wo sind sie in unseren Gottesdiensten, in unseren Gemeinden? Und da frage ich mich, ob ihr Ausbleiben nicht vielleicht doch ein Hinweis darauf ist, dass wir uns manchmal selber feiern. Dass wir uns selbst genug sind. Und vielleicht sagst du, ja, das stimmt und das sehe ich ein. Und ich würde gerne mehr tun. Ich würde gerne Gott mehr gefallen und diesen Anspruch hier gerecht zu werden. Ich packe es irgendwie nicht. Und da lass uns unsere Blicke nochmal neu erheben vor dem, der vor uns steht. Der auch für diese meine und deine Begrenztheit, für unsere Unzulänglichkeiten ans Kreuz gegangen ist, sie aus dem Weg geschafft hat. Und dann lass uns ihn feiern und ehren, ihm dafür danken. Das wird uns frei machen, uns dann auch zu denen herabzulassen, die uns brauchen. Ich komme zum Schluss. Liebe Freunde, heute steht Jesus vor uns, vor dir und vor mir und fragt uns: Wen feierst du? Feierst du doch noch dich selbst oder feierst du ihn, dem alle Ehre gebührt? Und er lädt uns ein, alle Selbstherrlichkeiten endlich einmal fahren zu lassen und ihm allein die Ehre zu geben, der zu uns gekommen ist. Seht erst seine Erniedrigung. Gott selbst kommt zu uns, um uns einzuladen zu seiner Feier. Erst diese Erniedrigung, die macht uns doch erst groß, oder? Erst dadurch sind wir doch über alle Maßen erhöht. Erst bei Jesus. Und so über alles erhöht, zu Gottes Feier eingeladen, sind wir frei, uns zu denen herabzulassen, die uns brauchen und uns einzusetzen für eine bessere Welt, während wir auf die kommende warten und uns danach sehen, dass sie endlich kommt, diese ewige Feier Gottes. Amen.